Was bedeutet das Abendmahl? Und dann meine Frage ganz persönlich, was bedeutet dir, was bedeutet mir das Abendmahl? Gehört es zum Gemeindealltag einmal im Monat oder ist es etwas Besonderes? Gehört es nur in die Gemeinde oder darf ich das auch privat persönlich feiern? Da darf ich ganz kurz was sagen, ich weiß jetzt nicht seit wie vielen Jahren, Volker und ich, wir feiern täglich das Abendmahl. Wir nehmen einfach, bei unserer Andacht nehmen wir einfach Brot und Wein und sagen, Jesus, du kommst jetzt in uns, du hilfst uns durch diesen Tag. Und ich darf euch sagen, das hat unser Leben verändert. Also es ist nicht nur so, und vielleicht müssen wir uns manchmal von Traditionen, was wir gelehrt bekommen haben, verändern. Jesus möchte denn, ihr werdet das sehen, auch anhand der Predigt, Jesus möchte mit uns immer Gemeinschaft haben. Und die größte Gemeinschaft ist nun mal im Brot und im Wein. Wisst ihr, Abendmahl ist so vielfältig, es steckt so viel mehr darin. Interessant ist ja, dass Jesus betont, dass er das Brot des Lebens ist. Ich lese uns diese wertvolle Passage aus Johannes 6, ab Vers 48. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Vorfahren, die in der Wüste das Manna gegessen haben, sind gestorben. Hier aber ist das wahre Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Dieses Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Unter den Juden kam es daraufhin zu einer heftigen Auseinandersetzung. Wie kann dieser Mensch uns sein Fleisch zu essen geben, fragten sie. Jesus aber sagte zu ihnen, ich versichere euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohns nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn an jenem letzten Tag auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Können wir ohne Brot, ohne Nahrung leben? Natürlich nicht. Wir brauchen Nahrung und Kraft zu haben für den Alltag. Und das nicht nur im natürlichen Leben, Geschwister, sondern auch in unserem geistlichen Leben. Wir brauchen nicht nur einen gut funktionierenden Körper, sondern wir brauchen einen gut funktionierenden Geist. Und ich denke, das zeigt dann auch, wie wichtig es ist, das Abendmahl immer wieder zu feiern. Wenn wir in die Apostelgeschichte reinschauen, sehen wir, dass es zum Alltäglichen geworden ist. Bei uns ist sowas Alltägliches nicht so wertvoll, ne? Aber in diesem Falle mit dem Abendmahl ist es etwas Alltägliches mit einer riesengroßen Bedeutung. Apostelgeschichte 2, Kapitel 42 heißt es, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Gerade als ich mich heute Morgen noch mal vorbereitet habe, bin ich an dieser Bibelstelle hängen geblieben. Und ich denke, dass es auch der Geist Gottes ist, der uns einfach mal zuruft heute Morgen. Ihr Lieben, es ist wichtig, in die Gemeinde zu kommen. Sie verharrten in der Lehre der Apostel. Wo bekommen wir normalerweise die Lehre? In der Gemeinde. Wo haben wir Gemeinschaft? In der Gemeinde. Wo brechen wir das Brot? In der Gemeinde. Und übrigens, wo beten wir? In der Gemeinde. Es ist immer noch üblich, dass die Gebetsstunden fast die schlecht besuchtesten Gemeindeveranstaltungen sind. Merken wir was? Merken wir was? Das ist Absicht. Aber vom Widersacher Gottes. Denn wenn wir beten, wird sich in unserem Leben eine ganze Menge verändern. Und wenn wir dranbleiben, eine kleine Sache am Freitagabend, also wir haben jetzt, ich denke mal seit einem Jahr, haben wir wieder ganz regelmäßig angesetzt, freitagsabends Gebet. Und da ja die meisten Geschwister, die zur Gemeinde gehören, außerhalb wohnen, ist es so, dass nur vielleicht ein paar kommen. Und jetzt vergangenen Freitag, ich war so kaputt. Ich hatte die Nacht vorher nicht geschlafen. Ich hatte vielleicht drei Stunden geschlafen von Donnerstag auf Freitag. Und dann arbeite ich ja freitags morgen bei der Tafel. Da muss ich schon sehr früh aufstehen, weil ich ja dann auch aufmache, muss ich dann weg. Und ich war an dem ganzen Tag so was von müde, muss ich euch gestehen. Ich habe alles mit mir gekämpft. Ach, Angelika, du bist so müde. Du hast wirklich eine Entschuldigung, ins Bett zu gehen und nicht in die Gebetsstunde. Und dann habe ich gedacht, nein, ich habe mich dann kurz vorher noch mal eine halbe Stunde umgelegt und habe gesagt, ich gehe trotzdem in die Gebetsstunde. Und wisst ihr, gerade was die Gebetsstunde anbelangt, wo ich denke, ach, wir sind nur drei. Also drei wären wir, der Volker, eine ältere Schwester und ich. Ne? Wir sind da ganz, ganz treu, weil wir müssen oder weil wir wollen. Frage, soll ich euch beantworten? Manchmal auch, weil wir müssen. Ich bin ja ehrlich, ne? Ich sag euch ja, aber ich bin unter der Arbeit des Heiligen Geistes, dass immer anders wird, ne? Hoffentlich. Und dann überrascht uns Gott immer so sehr. Ich sagte Volker heute Abend, ich bin ja so kaputt, ne? Also wir machen nicht ganz so lang. Und dann waren wir in der Gemeinde. Und dann waren wir 100% mehr. Da kamen auf einmal drei Leute, die wussten, dass Gebetsstunde ist. Und wir hatten eine ganz, ganz tolle Zeit. Es ist nicht nur so, dass wir nur beten, sondern Volker hat dann immer was ganz Besonderes auch. Das war ein Wort der Proklamation. Wisst ihr, wir müssen mehr und mehr. Also ich rede von Specks. Ihr dürft das übernehmen oder nicht, wir proklamieren mehr und mehr das Wort Gottes. Um uns herum wird so viel Dummes proklamiert. Aber nein, wir, die wir Jesus nachfolgen, wir haben die Macht, dieses Wort Gottes zu proklamieren und es verändert sich. Ich meine, wir haben auch manchmal Dinge, wo wir meckern oder klagen könnten. Lasst uns durchgehen. Volker hat eine super Predigt über Jesus ist der hohe Priester unseres Gebetes. Was macht ein hoher Priester? Er bringt die Sachen zu Gott, die anliegen. Aber was will Jesus vor Gott bringen, wenn wir sagen, ach, mir geht es so schlecht, ach, ich habe das oder das. Er kann nicht handeln. Was soll er zu Gott bringen? Aber wenn wir sagen, dein Wort sagt, dass ich neue Kraft bekomme. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Dann kann Jesus das losschicken. Und dann passiert es, dass seine Kraft in uns Schwachen mächtig ist. Einfach mal drüber nachdenken. Wir wissen gar nicht, welche Autorität uns Gott gibt. Und wir gebrauchen sie nicht. Und deshalb hängen wir auch als Christen, als Kinder Gottes, als Nachfolger Jesu, hängen wir so in den Seilen. Leute, Jesus möchte uns herausnehmen und möchte uns einfach hineinnehmen. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, dass sie Leben und das als Mangel haben. Hallo, kein Protest? Überfluss, genau, Karl. Überfluss. Jesus hat gesagt, dass sie es im Überfluss haben. Ihr müsst protestieren, ihr sollt alles prüfen. Nein, aber so ist es, ihr lieben Geschwister. Kommt heraus aus der Ecke. Kommt hinein in die Autorität Gottes. Hallo, er, der dreieinige Gott, ist unser Vater, der Vater. Jesus ist unser Bruder und der Heilige Geist ist unsere Kraft. Warum wollen manche Leute nichts mit Christen zu tun haben oder mit manchen Christen? Weil sie genauso in den Seilen hängen, weil sie überhaupt keine Freude haben, die sie weitergehen. Es gibt Situationen, die sind nicht einfach. Wirklich, wirklich, die sind schlimm. Aber hat Jesus nicht gesagt, er ist für alles, er hat alles mit ans Kreuz genommen. Und dann hat er alles für alles bezahlt. Wir müssen nur das wieder in uns hereinfließen lassen. Und ich weiß, es war schlimm Anfang des Jahres. Ne? Und wie gesagt, ich hing auch. Aber als ich das endlich begriffen hatte und sagte, komm Herr Jesus. Und Leute, ich freue mich mit Jesus. Auch wenn es manchmal nicht so einfach ist. Wir haben gedacht, Ende des Jahres werden unsere Kinder im Haus sein. Aber der Umbau, Der wird sich in die Länge ziehen. Handwerker sind keine da momentan. Der Statiker hat länger gebraucht. Aber wisst ihr was? Gott weiß genau den Zeitpunkt. Und ich bin so dankbar, dass auch unsere Kinder da gelassen sind. Also Volker und ich waren sowieso gelassen. Und ist nicht unsere Verantwortung. Aber wir tragen mit. Den Umbau ist ja ganz klar. Und Gott macht das richtig. Ja, stellt euch vor, wir bekommen Ende des Jahres, Anfang des neuen Jahres unser zweites Enkelkind. Wir sind so glücklich. Und wenn das jetzt alles sich verschieben würde, wäre das vielleicht nicht ganz gut, wenn Mercy hochschwanger ist und dann der Umzug und so. Gott macht schon alles richtig, ne? Und oh, wir freuen uns schon riesig aufs nächste Enkelkind. Und versteht ihr? Wir dürfen uns einfach freuen und dürfen gelassen sein und dürfen auch das Gute sehen. In allem ist Gutes drin, ihr Lieben. Gott sagt, er gibt uns gute Gaben. Keine schlechte Gaben. Gute Gaben gibt er uns. Ich hole mal alles wieder da und ich spreche uns das zu, ich spreche mir es zu. Wenn wir in einer Umgebung sind, die sehr negativ geprägt ist, was machen wir? Bringen wir Positives rein? Oder sind wir genauso negativ geprägt? Ich will das nicht und ich will das auch nicht mehr tun, sondern ich habe mich so geärgert am Freitagmorgen, aber da bin ich auch nicht verpflichtet, dass ich mich ärgere, dass ich gerade, es war am Freitagmorgen an der Tafel, da war wieder eine Situation und Leute, interessanterweise, immer am Freitag sind ziemlich heftige Situationen und wie gehe ich damit um? Und am Freitag habe ich mich auch reinziehen lassen. Anstatt ich die Klappe gehalten hätte. Ne? Das geht so leicht. Und, oh, sage ich, Herr Jesus, hilf mir. Nein, ich will es anders. Und dann die Balance zu bekommen, auch wenn der eine was verkehrt gemacht hat. Es wird ja angeprangert. Und ne? Leute, wir stehen im Leben, klar. Aber lasst uns positive Signale setzen. Jesus lebt in uns. Amen. Wie war das mit dem kleinen Jungen, der die Mama gefragt hat? Jesus lebt doch in meinem Herzen. Ja, es ist so. Aber Mama, Jesus ist doch größer als wir, ja. Dann muss er ja irgendwo rausschauen. Und lasst uns das. Lasst Jesus rausschauen aus uns. Und wisst ihr, es ist so wichtig, dass wir da hineinkommen. Und komme ich mal zurück. Wir wissen, Bibelleser und wir sind, wenn ich hier so in die Reihe schaue, und wir sind alle lang, viel gläubig, je nachdem, jetzt vom Lebensalter lang, gläubig, und wir wissen so viel Wort Gottes. Ja, wir wissen um das Wort Gottes. Kennen wir es auch richtig? Lebt es auch in uns? Und schön ist es, dass wir immer wieder wiederholen dürfen. Und ich habe mir aufgeschrieben, durch Wiederholung lernen wir. Und dadurch werden wir einfach auch wieder stark. Wir lesen ja das Wort Gottes und dadurch werden wir stark in den wichtigen Dingen unseres Lebens und des Glaubens. Und so möchte ich mit euch heute Morgen das Abendmahl aus einer anderen Perspektive sehen. Und zwar, ich nehme heute den Text aus Lukas 22. Meistens wird ja beim Abendmahl bei den Einsetzungsworten 1. Korinther 11 gelesen, aber ich möchte uns einfach mal den Blick auf Lukas 22, ab Vers 15 lesen. Und zwar, und er, Jesus, sprach zu ihnen, es war so, das war ja das Passamahl, und das Passamahl ist ja nochmal jetzt ein Vorbild aufs Abendmahl, sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, das Passalam mit euch zu essen, ehe ich leide. Wie gesagt, wir alle wissen, dass Passalam im Alten Testament die Vorausschattung für das Abendmahl im Neuen Testament ist. Wie das Blut des Passalams in der Nacht vor dem Auszug aus Ägypten die Rettung des Volkes Israel bewirkte, so rettet das Blut Jesu die Gemeinde des Neuen Bundes. Und Gemeinde ist jeder Einzelne. Ne? Jesus Christus ist unser Passalam. Halleluja, welches durch seine Opferung den Weg zum Vaterherzen Gottes frei gemacht hat. Und das Abendmahl, jetzt wie wir sagen ja, ist ja Abendmahl, wir feiern es als Gedächtnismahl in der Gemeinde Jesu. Das alttestamentliche Gottesvolk oder dem alttestamentlichen Gottesvolk war es geboten, sich stets an den Auszug aus Ägypten durch das Passaopfer zu erinnern. hole ich auch uns mal diese Verse aus 2. Mose 12, 24 bis 27. Da steht, haltet euch für immer an den Brauch dieses Festes. Er gilt für euch und all eure Nachkommen. Wenn ihr in das Land kommt, das euch der Herr versprochen hat, sollt ihr auch dort diesen Brauch bewahren. Eure Kinder werden euch einst fragen, was dieses Fest bedeutet. Dann erklärt ihnen, das ist das Passahopfer, das wir dem Herrn darbringen. Denn als er damals die Ägypter tötete, ging er an unseren Häusern vorüber und verschont uns. Sein Blut verschont uns, Halleluja. Da warfen sich die Israeliten nieder und beteten an. Und so soll die neutestamentliche Gemeinde immer wieder des Todes ihres Herrn durch das Abendmahl gedenken. Das tut zu meinem Gedächtnis. Lukas 22, 19. Und er nahm das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Das bedeutet für uns manchmal so vergessliche Menschen, die große Liebestat Jesu ständig wach zu halten. Ich lese diesen Satz nochmal. Ich habe mir den extra gelb richtig knallig unterlegt, weil das so wichtig ist für unseren Alltag. Wenn wir uns an das Blut, an das Brot und an den Leib erinnern, das ist so wichtig. Das bedeutet für uns manchmal so vergessliche Menschen, die große Liebestat Jesu wachzuhalten. Es ist die Liebestat. Ist es uns bewusst, dass wir mit der Mahlgemeinschaft ein Zeichen setzen vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt? Hier sehen wir es, wenn wir das Abendmahl nehmen oder wenn wir zu Hause sind, sehe ich, wenn der Volker nimmt oder so, oder er, wenn ich nehme. Aber rundherum ist die unsichtbare Welt. Das sind die geistliche Welt, die sieht das. Und wenn wir dann das Abendmahl hochhalten, dann sehen sie, hallo, da ist der Opfertod Jesu kommt hier wieder in den Mittelpunkt. Da muss ich schon mal ein bisschen vorsichtig sein. Da ist Kraft, da ist Leben. Da ist göttliche Autorität freigesetzt. So viel hat das Abendmahl. Es, wie gesagt, ist nicht nur das Abendmahl so zu nehmen, und weil es heute der erste Sonntag im Monat ist. Leute, es hat eine ganz, ganz, ganz andere Dimension an Bedeutung. Denn gleichzeitig ist diese Mahlgemeinschaft eine Quelle der Kraft und zeigt zum anderen die Gemeinschaft und Verbundenheit auch des Gottesvolkes untereinander. Einer kann schon was machen, zwei noch mehr, aber drei und noch mehr. Und wenn dann da diese geballte Kraft ist, dann können wir wirklich uns in die Dimensionen der Finsternis hineinbegeben und Dinge, die eigentlich dem Tod geweiht sind, ins Leben rufen, auch als Gemeinde. Wir können als Gemeinde, wenn wir diese Gemeinschaft haben und wenn wir in dieser Gemeinschaft stark werden, können wir über unserem Tal die Herrlichkeit Gottes ausrufen. Ist uns das bewusst oder ist uns egal, was rundherum geschieht? Nein. Wir haben einen Platz einzunehmen, wir haben eine Aufgabe zu erledigen. Und durch die Kraft des Abendmahls hilft das uns, ein ganzes Stück, soll ich sagen, entspannter, weil aus eigener Kraft, also da bin ich ziemlich bald am Ende, aber wenn Gottes Kraft in mir ist, da kann ich noch mal eine Meile weitergehen, da kann ich noch mal einen Schritt mehr tun, da kann ich noch mal was mehr tun, wenn die Kraft Gottes in mir ist. Und das ist dadurch verbunden. Eins sollten wir dabei nicht vergessen, wir verkünden durch Jesu Opfertod auf Golgatha seine Auferstehung, aber auch gleichzeitig seine Wiederkunft. Heißt ja, macht's bis ich wiederkommen werde. Ne? Und so ist es. Wir zeigen auch gleichzeitig dadurch, dass Jesus wiederkommt, und hoffentlich freuen wir uns drauf. 1. Korinther 11, jetzt gehe ich mal auf die bekannten Verse oder das Kapitel, wo es drin steht, Vers 26. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er kommt. Diese Worte setzen dem Abendmahl eine zeitliche Grenze. Aber mit der Wiederkunft Jesu und der Entrückung der Gemeinde findet die irdische Form des Abendmahls den Abschluss. Aber die Vollendung wirklich findet dann in Gottes Herrlichkeit beim großen Abendmahl statt. Und ich denke, dass ich da euch nichts Neues sage. Übrigens, mir fällt gerade was ein. Ich habe einmal geträumt von diesem großen Abendmahl. Und ich habe da einen Riesensaal gesehen. Und ich habe wunderbares Geschirr gesehen, wunderbares Kristall hat geglänzt. Ich kann es euch nicht sagen, welch eine Herrlichkeit das war. Und es war, habe ich gemacht, tolle Dekoration. Ich liebe ja schöne Dekorationen, ne? Und einfach sowas von toll, dass wir uns nicht die schönste Hochzeit wird vergleichbar sein, als wie mit dem Abendmahl. Und wir dürfen uns darauf freuen. Aber wie gesagt, ich sage uns da nichts Neues, ne, mit dem Abendmahl, ist uns allen bekannt. Und ich komme jetzt nochmal zurück auf den anfangs gelesenen Text aus Lukas 22, Vers 15. Und er, Jesus, sprach zu ihnen: Mich hat herzlich verlangt, das Passahlamm mit euch zu essen, ehe ich leide. Meine Frage ist, was steckt dahinter, wenn Jesus sagt, mich hat herzlich verlangt? Nicht nur verlangt, sondern herzlich verlangt, das Lamm mal mit euch zu essen. Ich denke, da ist eine enorme Weite drin, zwischen dem, mich hat verlangt, natürlich verlangt mich was. Manchmal habe ich auch Lust auf irgendwas, aber ich glaube mal, wenn ich herzlich Lust auf irgendwas habe, ist das nochmal ein bisschen ein Unterschied. Galt das jetzt nur für die damalige Zeit, als Jesus mit seinen Jüngern das Passa gefeiert hat? Oder gilt es auch noch heute? Ich denke doch. Und ich bin sicher, dass es Jesus verlangt, herzlich verlangt, mit dir und mit mir Gemeinschaft zu haben, innige Gemeinschaft zu haben. Das bezieht sich natürlich nicht nur aufs Abendmahl, sondern auch auf unser tägliches Leben. Und ich möchte uns nur mal das Wort, was Verlangen bedeutet, was bedeutet es eigentlich? Wissen wir wirklich, was Verlangen bedeutet? Es kann sowohl natürlich negativ als positiv gesehen werden. Im Negativen spricht man von Forderung, Anspruch. Ich habe einen Anspruch drauf, ich kann das fordern. Es ist deine Pflicht, Gemeinschaft mit mir zu haben. Ich habe einen Anspruch darauf. Wie empfinden wir es, wenn uns jemand nur etwas Nettes sagt und tut, weil er dazu verpflichtet ist? Ich muss ja mit euch lächeln, ich muss ja freundlich sein, weil ich Jesus in mir habe. Oder? Nein, ich mache es gerne. Ich habe mich gefreut auf die Gemeinschaft mit euch heute. Und bin gerne gekommen, bin nicht, ach, muss ich heute wieder nach jetzt? Nein. Nein, ich habe mich wirklich gefreut und ich freue mich herzlich, auch mit euch Gemeinschaft zu haben. Aber das ist nur ein Abglanz von dem, wie Jesus das empfindet. Wie anders ist es, wenn jemand etwas aus Liebe macht, anstatt von Zwang? Und die positive Bedeutung des Wortes Verlangen kann man umschreiben mit Sehnsucht. Es ist mir ein Bedürfnis. Es ist mir ein Begehren. Was ist Begehren? Es ist mein Wunsch, es ist mein Anliegen, mit dir Gemeinschaft zu haben. In der Bibel finden wir unter anderem, wie der Hirsch dürsten, lechzen. Das gehört dazu. Begierig sein, Hunger nach, brennen nach, Fieber nach, drängen nach. Drang ist ein innerer Antrieb, ne? Und das sind nur einige Bezeichnungen und Erklärungen zum Wort Verlangen. Können wir uns jetzt vorstellen, welch inniges Verlangen Jesus hatte und noch hat, das hat noch nicht aufgehört, Gemeinschaft mit seinen Jüngern zu haben. Und da frage ich mich, da frage ich dich, mit welcher Einstellung gehe ich zum Tisch des Herrn? Wie es so schön heißt, weil es dran ist, weil es üblich ist, weil die anderen gehen, gehe ich auch. Vielleicht sagst du, es ist ja nur ein Gedächtnismahl. Aber Geschwister, ich warne euch, das ist geringschätzig, wenn ich nur zum Gedächtnismahl gehe. Bedenke doch, unser Glaubensleben begann, als wir uns daran erinnert haben, dass Jesus vor 2000 Jahren am Kreuz auf Golgatha gestorben ist und für die Schuld einer ganzen Menschheit, speziell aber auch heute Morgen für dich und für mich gestorben ist. Und deshalb möchte ich heute dazu aufrufen, wenn wir dann nachher, wenn es soweit ist, lasst uns das Abendmahl heute und auch künftig mit anderen Augen sehen, mit den Herzensaugen der Liebe. Lass es dir ein Bedürfnis sein, Jesu Liebe zu erwidern. Lass es dir ein Verlangen sein, Jesus in der Mahlgemeinschaft begegnen. Lass uns durch das Feiern des Mahls freudig, ja mit Jauchzen bekennen, dass unser Herr wiederkommt. Der Heilige Geist erinnert mich jetzt gerade an etwas. Und zwar in dieser Mahlgemeinschaft. Es ist viele Jahre zurück. Und da waren wir auf einer großen Frauenkonferenz mit über 350 Frauen. Und ich durfte an diesem Lobpreisabend auch etwas zum Abendmahl sagen, zu dem Abendmahl überleiten. Und das war dann was ganz Neues damals an verschiedenen Tischen. Es waren ja bei 350 Leute, braucht man ja schon eine gewisse Anzahl, wie viele Tische wir dann hatten, um das Abendmahl vorzubereiten. Und dann war dann die Möglichkeit, auch während dem Lobpreis einfach zu sitzen, zu knien, zu liegen. Ich habe erlebt, dass auch jemand vor Gott, vor Jesus gelegen hat. Und wie gesagt, es war neu, es war das erste Mal. Viele wussten das gar nicht, dass es so man Abendmahl feiern kann, diese Gemeinschaft mit Jesus. Und der Geist Gottes hat an diesem Abendmahl, oder an diesem Abend, hat er so stark gewirkt. Und dann am Sonntag wurden dann auch verschiedene Zeugnisse gegeben. Und da war eine ältere Schwester, die ist heute bestimmt, muss die über 90 sein oder um die 90 oder sowas. Und sie sagte dann als Zeugnis, an diesem Abend, als er am Tisch des Herrn war, und sich Zeit genommen hat. Und da hat Gott ihr Herz geheilt von den Wunden, die sie von Flucht und Vertreibung hatte, wo sie nie Frieden drüber bekommen hat. Und dann an dem Abend hat Gott geheilt. Das passiert in der Gemeinschaft. Immer, wenn man sich Zeit nimmt und wirklich auf den Herrn schaut. Und es lohnt sich auch solche Lobpreisabende mit Mahl zu feiern, wo man wirklich nicht sich selber sucht, wo man Gott sucht, wo man Gott anbetet, wo man Gott die Ehre gibt und aber auch in der Gemeinschaft zu ihn rankommen lässt an mich, ne, an uns, an unser Herz. Und er wird heilen. Er wird seine liebevolle Hand ganz besonders an diese Wunde legen, die dir ist. Er wird diese Wunde, die in deinem Herzen ist und nicht heilen will, die wird er einfach umschließen mit seiner liebevollen Hand. Im Abendmahl, wenn du dir Zeit nimmst. Und der Friede Gottes wird über dich kommen. Das sind Dinge, die im Abendmahl passieren. Ich meine, wir erleben immer wieder das, was ist. Aber ich kenne viele Jahre, bin ja schon etwas länger gläubig, ne? Wie ich euch sagte, dann geht gut, da wird Brot weitergereicht, da wird der Wein weitergereicht und dann wird zum Alltag übergegangen. Aber dieser Punkt, mich hat herzlich verlangt, mit dir das Mahl zu feiern, mit Jesus persönlich zu feiern und zu sagen, okay, ich nehme Zeit, das geht dabei unter. Und es ist nur ein Gedanke, ich weiß, es ist ganz, ganz viel, was da passieren kann. Gut, vielleicht bin ich auch dadurch geprägt, weil ich sehr viel erlebt habe. Ich habe ja viele Jahre Frauenverwöhnwochenende gemacht und wir hatten dann auch an diesen Wochenenden hatten wir dann eine Zeit, wo wir Lobpreis und wo wir wirklich Zeit genommen haben, am Tisch des Herrn zu sein, wo viel passiert ist. Und deshalb weiß ich das aus Erfahrung. Das war mir damals total fremd. Ich gestehe euch das. Ich bin so dankbar, dass ich eine Schwester dabei hatte in meinem Team aus einer anderen Denomination, die viel Dinge begegnet sind und die auch gefragt hat, können wir das so und so machen? Und Leute, seit dieser Zeit schätze ich das Abendmahl so. Und man sollte überlegen, aber wie gesagt, auch wie man das persönlich macht. Man kann das auch zu Hause machen, aber in der Gemeinschaft, glaube ich, hat es auch nochmal einfach Pep und es stärkt mehr. Man ermutigt sich auch gegenseitig. Lass es dir ein Verlangen sein, in der Mahlgemeinschaft Jesus zu begegnen. Lass uns durch das Feiern des Mahls freudig, ja, mit Jauchzen bekennen, dass unser Jesus wiederkommt. Juhu! Na? ihr müsst schon was aushalten. lasst uns daran denken, wie wunderschön es sein wird, an seinem Tisch in der Herrlichkeit zu sitzen, mit ihm das Mahl zu feiern. Und eins ist mir noch wichtig, Geschwister, lasst uns den Herrn nicht nur mit Lippen ehren und anbeten, sondern mit ganzem Herzen. Wir wissen darum, dass wir leicht abgelenkt werden können. Passiert es nicht auch immer wieder, dass uns beim Beten allerlei Dinge durch den Kopf gehen, was ich noch machen muss und das noch, und ja nicht vergessen, die sogar wichtig sind? Nein, wir wollen unseren ganzen Willen einsetzen, um uns auf Jesus zu konzentrieren. Und dazu segne uns der Heilige Geist mit seiner Kraft. Amen.